Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die einladenden Worte. Meine Frau ist Ihnen alle bekannt oder den einigen unter Ihnen. Und ich bin sehr froh, dass ich so eine nette, gute und liebe Frau habe. Wir sind in diesem Jahr 25 Jahre verheiratet, haben gemeinsam 4 Kinder. Der Älteste ist 23 und die Jüngste ist 4, also gut verteilt auf die Zeit. Und alle Kinder sind noch zu Hause, leben dort, gehen zur Schule, studieren und genießen das Elternhaus. Freuen sich, wenn beide Eltern zusammen sind und sie uns beide miteinander genießen können. Gott erleben tue ich natürlich überall, nicht nur in Afrika. Den erlebe ich zu Hause, ganz persönlich, in Hamburg. Den habe ich in meiner Kindheit erlebt und den erlebe ich auch heute noch. Und das macht meinen Glauben so fest, weil Gott sagt in seinem Wort, dass er sich nicht verändert. Er bleibt immer der Gleiche. Wir sind ja gewohnt, dass sich die Welt, dass sich die Situation in unserem Leben verändert. Und mit wie viel mehr Sicherheit können wir dann einem Wort Glauben schenken oder einer Person, einem göttlichen Wesen, das sagt, ich verändere mich nicht. Was ich gestern gesagt habe, was ich vor 2000 Jahren gesagt habe, was ich am Anfang der Menschheitsgeschichte gesagt habe, das gilt genauso noch heute. Das ist doch etwas, worauf wir Menschen eigentlich warten. Denn unsere Gesetze ändern sich ja immer. Wir haben zwar Grundgesetze, aber selbst die sind veränderbar. Und wenn wir sehen, wenn wir in unsere Gesellschaft heute gucken, wie viele Sachen haben sich verändert. Aber Gottes Wort verändert sich nicht. Ich kann mich sozusagen auf ihn verlassen. Und das war und ist mein Leben. Ich habe mich auf ihn verlassen können. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden, habe sehr früh mit der Bibel Bekanntschaft gemacht. Meine Eltern haben darauf vorgelesen. Aber ich habe selber eine Entscheidung treffen müssen. Nicht nur zur Kirche zu gehen, zur Gemeinde zu gehen oder in einem gläubigen Elternhaus groß zu werden, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, zu Gott zu haben, zu ihm zu beten, Worte zu formulieren und wirkliches Vertrauen zu bekommen. Und Vertrauen und Glauben ist ja nicht ein Produkt, was Gott uns gibt und sagt, hier hast du's und der kriegt nichts oder der andere kriegt nichts. Oder der kriegt nur ein kleines Paket und der kriegt ein großes. Wir denken immer, großer Glaube bewirkt große Dinge. Glaube nicht. Sondern Menschen, die großes Vertrauen in Gott haben, bewegen den großen Gott, große Dinge zu tun. Und als ich so groß wurde und darüber nachdachte und Gott in der Bibel gelesen habe, was er getan hat, habe ich immer gedacht, wo sehe ich das heute? Ich bin in Deutschland groß geworden, wie die meisten von Ihnen vielleicht. Und wo sehen wir Gott? Viele Menschen, die ich auf der Straße heute treffe, die sagen, ja, guck doch mal, wo ist denn Gott? Wo war Gott, als die Leute in den Zwillingstürmen reingeflogen sind? Wo war Gott bei der Flutkatastrophe? Wo war Gott in all den Kriegen? Und so habe ich mich auch gefragt, wo ist Gott? Wie kann ich Gott wirklich erleben? Was er hier geschrieben hat, im Neuen Testament, in den Apostelgeschichten, die Wunder, die Zeichen, das, wo Menschen ja zu ihm gekommen sind und sein Wort gehört haben, habe ich nur immer geguckt in unsere Kirchen. Da sind die Leute nicht hingegangen. Die waren leer. Wenn ich da gewesen bin, da waren nur ein paar alte Omas, die da gesessen haben. Und ich habe mir gefragt, wo ist das, was hier geschieht? Und Und ich habe Erlebnisse mit Gott gemacht. Und Gott hat gezeigt, wo er ist. Ich war ein guter Sportler, wollte mal bei der Olympiade dabei sein. Und hatte gute Voraussetzungen. Aber eines Tages, mit 17 Jahren, bin ich so unglücklich in ein großes Trampolin gesprungen, dass ich mir die Wirbelsäule angebrochen habe und ein Stahlkorsett tragen musste vom Nacken bis zum Hintern. Und damit mein Traum von der Olympiade, vom Sport vorbei war. Und 18 Monate bin ich so umhergegangen, bis ich Gott erfahren habe, wie Gott mich geheilt hat. In einer Zeltversammlung, wo für Kranke gebetet worden ist. Und der Evangelist sagte, leg deine Hand auf die Stelle, die krank ist, und Gott wird dich heilen. Und ich habe gedacht, es ist ja eigentlich einfach. Kann ich auch mal probieren. Kann ich doch tun. Ich habe es getan und von der Stunde an war ich geheilt. Ich habe mein Korsett abgenommen, bin zum Arzt gegangen, gesagt, er soll mir nochmal röntgen. Der fiel fast in Ohnmacht, als ich ohne das Ding da in seine Praxis kam, hat gesagt, wo ist das Korsett? Sie wissen gar nicht, welcher Gefahr sie sich aussetzen. Und ich habe ihm kurz erklärt, was mit mir passiert ist. Er röntgte nochmal, konnte sein Bild kaum glauben, ging an die große Lampe, sagte seiner Sprechstundenhilfe, sie sollte das alte Bild nochmal rausholen, was vor anderthalb Jahren gemacht worden ist, weil er dachte, sagte, haben Sie noch einen Zwillingsbruder? Nee, habe ich gesagt, das bin ich. Sagt er, ich kann nichts mehr sehen. Ich sage, das reicht mir. Dankeschön. Und habe ihm ein kurzes Zeugnis gegeben, worauf er sagte, wenn wir nichts mehr tun können als Ärzte, dann kann es nur noch der Chefarzt selber machen. Und der hat bei Ihnen wahrscheinlich gearbeitet. Sagt er, gehen Sie und holen Sie das nach, was Sie versäumt haben. Und da fing mein Glauben, mein Vertrauen zu Gott an, wo ich wusste, Gott lebt. Gott ist nicht irgendwo einer, der irgendwo thront oder unsichtbar ist, sondern der kann ganz persönlich in ein Leben hineinsprechen. So war ich wieder gesund. Mensch, das ist ein Gefühl. Nach anderthalb Jahren Schmerzen, nach anderthalb Jahren Bewegungseinschränkungen, plötzlich ganz gesund zu sein. Und nach über 30 Jahren immer noch gesund zu sein. Und zu sehen, das, was Gott angefangen hat, das hat er perfekt gemacht. Das ist gut. Und so fing ich an, Gott mehr zu vertrauen. Ich habe gesagt, gut, ich will das tun, was du willst. Wir lesen ja hier, und wir sind hier zusammen, Christen im Beruf. Das ist ja genau das, wo wir stehen. Die meisten von uns haben Beruf gelernt. Die meisten von uns sind irgendwo noch tätig im Beruf. Und das trennen wir nicht. Christ und Beruf. Da, wo wir stehen, da, wo wir täglich leben, mit den Menschen, wo wir täglich zusammen sind, da können wir unser Christsein zeigen, sagen, leben. Und das habe ich gemacht. Bin dann Soldat geworden, Offizier geworden. Und ich habe gemerkt, bei den Soldaten, da gibt es kaum Christen. Einmal war ich ganz alleine in der ganzen Brigade, das sind ungefähr 3000 Leute, als einziger Christ. Da habe ich gedacht, das ist ein Missionsfeld. Das ist ein richtiges Missionsfeld, da brauchst du gar nicht weit weg. Da gehst du einfach durchs Kasernentor und von dem Ersten bis zu dem, von dem Niedrigsten bis zu dem Höchsten, das ist alles Missionsleute, die du mit dem Evangelium erreichen kannst. Ist nicht immer leicht gewesen. Harte Burschen manchmal, die nichts vom Glauben wissen wollen. Spinnen. Aber die Menschen haben Not. Junge Menschen, ältere Menschen, Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaftsdienst, gerade egal, wo ich gelebt habe, gedient habe. Ich war Ausbilder nach einer Zeit. Und wo ich gesehen habe, die Menschen brauchen etwas anderes. Einige sind zu mir abends gekommen, haben um Rat gefragt. Und da waren auch viele, die wirklich gegen mich waren. Und eine Begebenheit, die ein ganzes Bild gedreht hat, das war die Gelegenheit, wo man, wie wir immer sagen, so ein Schlüsselerlebnis braucht der Mensch. Ein Schlüsselerlebnis, wo Gott sich bezeugen kann. War ein großes Feuer in der Stadt Celle, wo wir damals stationiert waren. Und wir wurden als Armee mit der Panzereinheiten dorthin befohlen, um mitzuhelfen, dieses unwahrscheinlich große Feuer zu löschen. Und als wir uns dort meldeten, ich mit meinen 5 Panzereinheiten bei dem General, da hat er uns gleich zusammengerufen als Offiziere und gesagt, wissen Sie was, wir haben einen ganzen Zug. Das sind 30 Männer, die gerade neu dabei sind, 4 Wochen im Dienst und dabei waren, das Feuer zu löschen. Der Wind hat sich gedreht und die sind mitten in diesem Feuer jetzt gefangen. Wir müssen die irgendwie rausholen. Weil es eine schwierige Sache wird und sein könnte, will ich keinen Befehl erteilen, sondern ich suche Freiwillige, die das tun. Jeder von uns wusste, es ist eine haarige Angelegenheit. Und einer von meinen Mitoffizieren, der gegen mich war, der hat sich gemeldet und sagte, Herr General, ich würde vorschlagen, der Wendland sollte das tun. Der sagt immer zu uns, wenn wir so weiterleben, wie wir leben, werden wir in die Hölle gehen. Und er glaubt, dass er in den Himmel kommt. Lassen Sie ihn in den Himmel gehen. Alles hat gelacht, aber ich wusste, das ist die Gelegenheit. Das ist meine Gelegenheit und wenn ich so sagen will, das war Gottes Gelegenheit. Und ich sagte, ich bin bereit, ich gehe. Kurz, wir sind losgefahren mit einigen Panzern, um die Leute dort rauszuholen. Wir haben Unterstützung bekommen aus der Luft, wurden eingewiesen durch das Feuer hindurch, hatten Hubschrauber und Flugzeuge, die uns mit Wasserbomben gekühlt haben und haben die 30 Leute unbeschadet rausgekriegt. Viel Freude, viel Lob, Sonderurlaub, aber das Beste war, dieser Offizier hat sich total verändert. Mein größter Feind wurde mein bester Freund. Jeder, der gegen mich aufstand, war er derjenige, war so ein 2-Meter-Mann, der gesagt hat, lass den Wendlern in Ruhe. Was er sagt, das glaubt er nicht nur, sondern das tut er. Wir, sagt er, wäre keiner von uns freiwillig reingegangen. Er ist reingegangen und was immer er und was immer ihr über den Gott denkt, von dem er redet, aber irgendwie hat er den da wieder rausgeholt. Und die 30 Leute haben sich bekehrt. Und ich denke, wir hatten dann nachher, nach meiner Zeit, ich bin ja dann weggegangen in einen anderen Dienst nach Afrika und die haben eine Gebetsgruppe entwickelt, dort bei den Soldaten, die ich später dann mal aufgesucht habe. Und ich habe gesehen, was für Möglichkeiten wir haben, wenn wir unser Christsein im Beruf ausüben. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, heute Abend nicht zu sehen, ja, das ist was für den, das ist was für den, sondern da, wo sie stehen, da, wo ich gestanden habe, Gott ist der Gleiche. Gott kann uns bezeugen. Nicht nur das, das hat mir geholfen in meinem Glauben. Wenn ich das heute 25 Jahre zurücksehe, kann ich sagen, all diese Dinge waren kleine Bausteine, waren kleine Stufen zu dem, was noch auf mich wartet und was noch auf mich gewartet hat. Denn ich wusste nicht, dass ich nach Afrika ging. Ich wusste nicht, auf welche Ebene ich mich mit Gott lasse. Aber ich wollte eins, ich wollte Gott erleben. Ich wollte Gott so erleben, wie Paulus ihn erlebt hat. Und Gott hat eines Tages zu mir gesprochen und gesagt, wenn du das wirklich willst, wirst du es tun. Wirst du es erleben, aber manchmal denkst du, du hättest lieber nicht gewollt. Aber ich werde bei dir sein. Ich werde meine Hand über dich halten. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich bewahren. Und du wirst meine Kraft erleben. Und so bin ich voller Zuversicht mit meiner Frau, damals frisch verheiratet, 25 Jahre alt, nach Afrika gegangen. Und ich kann euch sagen, das war ein Abenteuer. Vom ersten Tag bis heute. Und wir haben Gott in so vieler Weise erlebt, was ich in unserem Buch geschrieben habe, dem Tod knapp entronnen. Mehrere Male. Entweder durchs Wasser, untergegangen mit der Fähre, mit Mann und Maus, samt LKW und alles. Und ich dachte, das wäre die letzte Stunde. Aber Gott hat uns wieder Gnade geschenkt und uns gerettet. Nach 5 Wochen, ich kam schon etwas eher hoch, nämlich nach 2,5 Minuten. Und nach 5 Wochen kam der Truck hoch, nachdem wir ihn rausgezogen haben. Kann ich sagen, Gott hat sich immer auf unsere Seite gestellt. Er hat die Türen aufgemacht und er hat sie manchmal zugemacht. Die Frage, die mich oft bewegt hat, ist, dass wir große Dinge für Gott tun wollen. Und Gott sagt, wer im Geringsten treu ist, den will ich über viel setzen. Und in meinem Team, wenn ich so zusammen bin, Leute wollen alles Großes für Gott tun. Und wenn du sie dann in kleine Aufgaben einweist, dann werden sie oft schon schnell müde. Oder das lohnt für sie nicht. Aber Gott möchte, dass wir in den kleinen Dingen lernen. Und so habe ich mit den kleinen Dingen angefangen zu lernen, glauben, zu glauben, zu vertrauen, mich auf Gottes Wort zu verlassen. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich möchte das wirklich von ganzem Herzen tun. Und er hat gesagt, gut, verkauf alles, was du hast und komm nach Afrika. Gut, ich hatte nicht viel, aber was ich hatte, an dem hang ich. Aber ich habe alles aufgelöst. Meine Frau, genau das Gleiche. Unser Auto verkauft, unsere Wohnung, unsere Möbel, unser Geld, unsere Sparverträge, alles, was wir hatten, alles aufgelöst, alles in das Reich Gottes gesteckt, einen LKW gekauft und in die Mission zu Reinhard Bonnke gefahren. Hatten dort eine Aufgabe bekommen und haben angefangen. Einige haben mich gefragt, ja, aber wie willst du denn leben? Ja, ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, Gott wird mich versorgen. Und das war immer das Wichtigste in meinem Leben, dass ich irgendeine Schriftstelle hatte, ein Wort Gottes, worauf ich mein Vertrauen setzen konnte. Und das ist das altbekannte Wort aus Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch dieses alles zufallen. Und dieses alles, das wird ja in den anderen Versen vorher beschrieben, nämlich Essen, Trinken, Kleidung, Haus, alles, wo sich der normale Mensch hier auf dieser Erde, der Erdenbürger, seine Gedanken drum macht. Wie kriege ich meine Rente? Wo mache ich meinen Urlaub? Welche Größe des Haus baue ich? Was kaufe ich mir Neues anzuziehen? Wie ernähre ich meine Kinder? Welche Ausbildung gebe ich ihnen? All das bewegt uns und beschäftigt uns. Und Gott sagt, wenn du das tust, was auf meinem Herzen liegt, dann brauchst du dich um diese Dinge, die auf deinem Herzen normalerweise liegen, gar nicht mehr kümmern. Dann kümmere ich mich darum. Und da habe ich so eine Weile drüber nachgedacht und habe gedacht, also wenn das Wort Gottes stimmt, dann wäre es doch dumm, das nicht zu tun. Denn ich kümmere mich nur um eine Sache, nämlich das, was Gott möchte. Und Gott kümmert sich um all das andere, um was ich mich meine ganze Zeit gekümmert habe. Und ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, wir sind übereingekommen. Das tun wir. Sozusagen, wir setzen alles auf eine Karte. Das ist ein Risiko. Aber ein Risiko mit einer Verheißung. Und nicht einem Versprechen von irgendeinem Menschen, der vielleicht morgen sein Versprechen widerruft, sondern ein Versprechen von Gott. Und was ich gesagt habe, Gott widerruft sein Wort nicht. Das gilt für alle Zeiten. Und so haben wir es gemacht. Und am letzten Tag, bevor wir ausgereist sind und noch keine Versorgung hatten, kam die Gemeindeleitung auf uns zu und hat gesagt, wer unterstützt euch denn? Ich habe gesagt, noch keiner. Dann haben sie gesagt, wir werden euch unterstützen. Mit einem geringen Betrag. Aber den werden wir unterstützen. Und da wusste ich, Gott fängt jetzt an. Gott fängt an, uns zu versorgen. Und das hat er getan. Bis heute. Hat meine Familie versorgt. Hat mich in meinem Leben versorgt. Hat mich auch dann versorgt, als es mir nicht gut ging. Manchmal denkt man, wenn man so Christ ist, dann ist man ja all dem irdischen Leben entronnen. Man schwebt so über den normalen Sorgen. Wir haben auch Sorgen. Als Christ haben wir Sorgen. Nur wir wissen, was wir mit den Sorgen tun. Was wir mit unseren Problemen tun. Wir können unsere Sorgen weitergeben. Wir können unsere Probleme weiterreichen. Wir wissen, wer für unsere Sorgen und Probleme letztendlich verantwortlich ist. Und so habe ich Gott erlebt und wusste, ich bin in seinem Auftrag. Wir, meine Frau und ich, wir sind in seinem Auftrag unterwegs. Und so sind wir losgefahren nach Afrika, durch die Wüste, in der Sahara. Einmal waren wir fast verschollen, große Sandstürme, die uns den Weg blockiert hatten. Wir haben unsere eigene Spur nachher nicht mehr gefunden. Und wenn du da stehst, 5000 Kilometer nach rechts und links nur Sand hast, keine Orientierung außer die Sonne und nachts die Sterne, dann merkst du, wie klein du bist. Und wir wussten, wir haben gebetet. Herr, führe uns wieder auf die richtige Straße. Ich meine, Straßen wie hier gibt's da nicht. Aber es gibt große Sandflächen, wo die meisten dann fahren, wenn sie Auto fahren. Und wir hatten so den Eindruck, wir müssen in diese Richtung fahren. Und da sind wir gefahren. Und nach einem halben Tag kamen wir plötzlich auf Spuren und haben gewusst, das sind die Spuren. Und die haben uns den richtigen Weg gefunden aus dieser Dünenlandschaft heraus und sind dann weitergekommen. Afrika, ein Land, ein Kontinent, wo man früher gesagt hat, Mensch, das ist der dunkle Kontinent. Aber ich kann jedem sagen, heute, Afrika ist nicht mehr dunkel. Da ist das Licht angegangen. Und da gehen die Scheinwerfer an. Nicht nur unsere, sondern die Scheinwerfer Gottes. Das Licht Gottes leuchtet. Tausende, Millionen von Menschen bekehren sich. Finden in die Gemeinden, finden in die Kirchen. Neue Kirchen entstehen. Ich bin jetzt 20 Jahre da, habe manche Entwicklungen in den verschiedenen Ländern miterlebt, wie aus kleinen Gemeinden große Gemeinden wurden, wie aus einer Gemeinde 10, 15, 20, 100 Gemeinden geworden sind, wie ganze Länder evangelisiert worden sind. Für mich ist es ein Phänomen Gottes, was Gott in so kurzer Zeit, zeitgeschichtlich gesehen, machen kann. Ich habe keine Hoffnung aufgegeben für Europa, für uns. Wir leben hier und wir sehen Gott genauso hier. Vielleicht nicht in der Quantität, aber wir sehen, wenn wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat, dann bekehren sich die Menschen, dann werden die Menschen hier gesund. Wir haben Arbeit bei uns in Hamburg, in der Gemeinde. Jeden Samstag gehen wir zum Hauptbahnhof. Das ist die Stelle, wo die Drogen, wo die Fixer, wo die Obdachlosen ihr Leben fristen. Und wir haben dort eine Gemeinde gegründet, aufgebaut. Nicht mit Mitgliedschaft und Unterschrift, sondern die kommen, kriegen eine Suppe, werden versorgt. Mit denen reden wir und wir predigen denen. 4, 5 Mal am Abend. 10 Minuten. 5 Minuten. Das Wort Gottes und wir beten mit ihnen. Ein junger Mann kam unlängst zu uns, zu einem Ältesten. Und er sagte, Mensch, mir geht's so schlecht. Und sagte, was hast du denn? Sagt er, ja, die haben heute festgestellt, ich hätte einen Tumor im Kopf und ich muss Montag zur Operation. Dann sagt mein Ältester, du lass mich doch mal für dich beten. Sagt er, glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Ja, sagt er, das sagt ihr ja. Aber, sagt er, dann tu es. Dann hat er für ihn gebetet. Er ist Montag in die Klinik gegangen, ins UKE von Hamburg. Und da hat der Doktor ihn nochmal geröntgt, bevor er in den Operationssaal sollte. Dann hat er gesagt, wo waren Sie denn? Sagt er, ich finde gar nichts mehr. Was hatten Sie denn? Ja, und dann sagt er, ich hatte einen Tumor. Sagt er, ich sollte heute operiert werden. Ja, sagt er, das weiß ich, aber ich sehe nichts mehr. Was haben Sie gemacht übers Wochenende? Und da fiel es dem erstmal wieder ein. Ich war da so beim Bus, so bei ein paar Christen, die haben für mich gebetet. Da muss das doch wohl gewirkt haben. Hat sich verabschiedet, ist wieder losgegangen, kam zu uns nächsten Sonnabend, hat gesagt, also das war wunderbar. Am Montag bin ich da gewesen, der hat gesagt, er kann nichts mehr finden. Seinen Weg gezogen, wir haben ihn aus den Augen verloren. Sind Menschen, die natürlich nicht gleich irgendwo in die Gemeinde kommen, aber er hat Gott erlebt. Und ich denke, wenn wir Menschen immer wieder diese Botschaft bringen, dann werden wir sehen, wie Gott wunderbar wirken kann. In meinem Leben ging es ja dann weiter, verschiedene Stufen, verschiedene Länder Afrikas. Wir sind ja in der Mission von Reinhard Bonke und ich bin dort der technische Leiter für die Operationen, also die Aktion da in Westafrika. Überall da, wo wir evangelisieren, gehen wir hin und bereiten den Weg. Die Technik aufbauen, große LKWs, die wir da fahren, mit Tonnen von Lautsprechern, Lichtern und Plattformen, also Bühnen. Das alles. Wir brauchen, sind selbstversorgend, wir können uns irgendwo hinstellen und manchmal brauchen wir viel Land. 20, 30, 40 Hektar Land, die Leute Platz zu schaffen, die kommen. Ganze Städte. Wir haben Versammlungen gehabt, wo in einer einzigen Versammlung über 1,5 Millionen Menschen waren. 40 Hektar voll Leute. Nur Menschen, die dem Wort Gottes zuhören, die mit LKWs 3 Tage unterwegs sind, auf der Ladefläche. 70 Jahre alt, verkrüppelt, auf sich nehmen, um das Wort Gottes zu hören, um gesund zu werden, um von dem zu hören, von dem sie gerüchteweise gehört haben. Und ich denke, das ist wie bei zu Jesu Zeiten, wie zu Zeiten der Apostel, als Menschen kamen und haben gesagt, ja, bist du der, von dem die sagen, ja. Und wir verkündigen Jesus, ganz einfach. Keine schwierige Botschaft, ist nicht schwierig zu verstehen. Aber sie wissen und sie erkennen, ich muss Jesus aufnehmen. Egal aus welcher Religionsgemeinschaft sie kommen, ob es Christen sind, ob es Heiden sind, ob es Okkulte sind, Zauberdoktoren, ob es Moslem sind, Hindus. Egal aus welcher Situation sie kommen und sie erfahren, was Jesus in ihrem Leben verändert. Eine junge Frau kam, ich bin im April jetzt wiedergekommen, kam auf die letzte Evangelisation. Sie selbst war Moslem, 19 Jahre alt und seit vielen Jahren blind. Und sie hatte so gehofft und gebetet, als sie auf dem Feld stand und das Gebet gesprochen worden ist, mitgebetet, dass sie sehen wird. Aber nichts ist geschehen. Sie hat gehört, wie andere das Augenlicht bekommen haben, die Zeugnis gegeben haben, aber selber nicht. Und sie fuhr enttäuscht mit dem Bus wieder nach Hause. Aber auf dem Weg in den Bus plötzlich schrie sie, ich kann sehen, ich kann sehen. Der ganze Bus hielt an, der Fahrer stoppte, alle Leute auf die Straße und haben erstmal getanzt und sich gefreut. Und daher, wir kamen dann dahinter, gefahren. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann haben sie mir die Geschichte erzählt. So, und da habe ich so gemerkt, Mensch, was für eine Freude. Manchmal kriegt man das gar nicht mit, wenn Menschen Gott erleben. Aber da habe ich es mitgekriegt. Gott kann überall heilen. Gott braucht nicht besondere Versammlungen, Gott braucht nicht besondere Hände, sondern er tut es aus Liebe zu den Menschen. Eine alte, ältere Dame kam den einen Tag nach vorne und wollte Zeugnis geben. Gesagt, ich möchte ein Zeugnis geben, was Gott mir an mir getan hat. Und von ihrer Kleidung her wusste ich, dass sie eine Muslimin ist. Und ich sage, ja, wissen Sie, was Sie sich da einlassen, wenn Sie da oben auf der Plattform stehen und Ihr Zeugnis geben? Ja, sagt sie, das weiß ich. Die sollen das alle mal hören. Damit meinte sie ihre muslimische Community. Das sollen die mal alle hören. Und dann fing sie an zu erzählen. Sagt sie, ich bin hier, bin so und so alt, ich wohne da und da, so dass die Leute alle wussten, wer sie war. Sagt sie, und ich bin immer in die Moschee gegangen. Ich habe immer zu Allah gebetet. Sagt er, aber der hat nicht geholfen. Sagt sie, hier bin ich 2 Tage hingekommen. Und dieser Jesus, der hat mein Augenlicht wiederhergestellt. Sagt sie, ich konnte jahrelang nichts mehr sehen, aber jetzt kann ich was sehen. Und ich lade euch alle ein, hierher zu kommen, Jesus zu erleben, Jesus anzunehmen. Und da merkte man, da waren einige auch ihrer Verwandten, die sie ja mitgebracht hatten, die wirklich begeistert waren, die gesagt haben, ja, Mensch, da ist etwas anderes, da ist ein neues Leben. Das ist manchmal nicht leicht für einen Muslim, sich so zu Jesus zu stellen. Der wird verfolgt, der wird ausgeschlossen aus der Community, der verliert vielleicht seinen Arbeitsplatz, gerade in Gegenden, die sehr muslimisch sind, wo in der Regierung Menschen, Muslime sind, die alle Vorteile gestrichen kriegen und in ganz schwierigen Ländern sogar getötet werden. Da heißt es wirklich, seinen Glauben zu bekennen. Und ich habe mich manchmal gefragt, in unserer Gesellschaft hier, wie bekennen wir unseren Glauben? Weiß Ihr Arbeitskollege, dein Schulkollege, dass du Christ bist? Die sagen's und wissen, vielleicht werden wir ausgeschlossen. Es ist die Pflicht jeder Familie, einen Abtrünnigen auszuschließen und je nachdem auch zu verfolgen. Aber sie tun's, weil sie wissen, der Friede in ihrem Herzen, die Sicherheit, das Richtige getan zu haben, das kann ihnen keiner nehmen. Und ich habe erlebt, wie viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind durch ihre Heilung, weil sie gemerkt haben, das ist wirklich ein wahrer Gott. Wenn der das tun kann, will ich auch bereit sein zu hören, was er mir noch zu sagen hat. Nicht das Wunder alleine bringt die Menschen auf die richtige Bahn. Wir können geheilt sein und trotzdem verloren gehen. Und das ist viel schlimmer, als nicht geheilt zu werden und gerettet zu sein. Denn die Heilung hier auf Erden ist ja nur begrenzt. Wenn wir sterben, kommt die ewige Entscheidung, wo bringe ich meine Ewigkeit zu? Und wenn ich da eine verkehrte Entscheidung hier getroffen habe, während meiner Zeit, die ich gelebt habe, dann bin ich für ewig verloren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Menschen wirklich ihre Entscheidung zu Jesus ganz klar machen und sagen, nicht nur, dass du dein Augenlicht gekriegt hast, nicht nur, dass du dein Gehör wiederbekommen hast oder dass du nicht mehr im Rollstuhl fahren musst, ist das Entscheidende, sondern dass du wirklich Jesus als deinen Retter erlebst. Gott sagt, was er zusagt, das hält er. Und in all meinen Jahren habe ich das erlebt, in den verschiedenen schwierigen Situationen. Wir sind in Schießereien verwickelt worden, also nicht, dass wir selber geschossen haben, aber dass wir in zwischen Rebellen und Regierungstruppen in Aufstände kamen und wir da hilflos standen und gedacht haben, jetzt ist alles vorbei. Und Gott uns bewahrt hat, mit unseren Kindern alleine, Kugeln flogen rechts und links, Tote lagen dort und Gott hat seine schützende Hand auf uns gelegt. Manchmal habe ich gedacht, das ist das Ende. Hier kommst du nicht lebend raus. Mittlerweile weiß ich, so leicht stirbt sich's gar nicht. Manche Leute denken immer, oh, ich muss sterben, haben eine kleine Krankheit oder irgendetwas, was ihnen wehtut und denken gleich an den Tod. Ich kann jedem versichern, so leicht stirbt sich's gar nicht. Ich habe öfter am Tode gelebt Und manchmal habe ich gedacht, ich schaffe es auch nicht. Aber da, wo man vielleicht menschlich aufgibt, greift Gott ein. Ich habe mal mit einem Kran gearbeitet an unserem System und bin aus Versehen an so eine Starkstromleitung gekommen. 20.000 Volt gingen durch mich durch, bin gleich umgefallen, wusste von nichts mehr. Meine Frau hat mir später erzählt, sie hat das dann mitgekriegt, dass die Leute geschrien haben. Und sie kam dann, hat gleich gesehen, was los war. Die ganze Stadt war dunkel. Und der ganze kurze sozusagen, der Kurzschluss ging durch mich durch in die Erde. Die war alles schwarz. Und sie dachte, ich war tot. Hat dann gebetet. Irgendwie bin ich ja wieder zum Leben gekommen. Und bin dann ins Krankenhaus gefahren worden, da haben sie mich beim EKG angeschlossen. Der Arzt war so verwundert, gesagt, sagt er, was ist denn da gewesen? Sagt er, ich habe gehört, der Strom war weg und all das. Ja, und dann haben die Leute ihm gesagt, ja, also das war der Mann, der das da verursacht hat und der war da unten am Kran. Er hat gesagt, ich habe gedacht, ihr werdet alle tot. Nicht? Kam dann die Ambulanz und die haben dann nach den Toten gesucht. Und meine Frau hat gesagt, nee, da ist keiner tot hier, der ist schon im Krankenhaus, der lässt sich jetzt untersuchen. Und nächsten Tag haben wir weitergearbeitet. Dann habe ich so gemerkt, Gott hat seine Hand über uns. Ich war mal krank. Ich weiß nicht, also bin ich sehr oft krank geworden, viel mal Malaria gehabt, aber Malaria ist eigentlich eine Tropenkrankheit, die fast jeder ja kriegt. Viele sterben dran. Und eines Tages hat es mich auch wohl ziemlich doll erwischt. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen und man wusste nicht, was es war. War keine Malaria, nichts. Man konnte mir nicht helfen. 10 Tage da sehr hohes Fieber gehabt, 41, 42, darüber, Thermometer war dann schon zu Ende. Der Arzt hat gesagt, meine Frau dann gerufen am 10. Tag und hat gesagt, er schafft's nicht. Diese Nacht wird er sterben. Und ich habe das noch so im Unterbewusstsein so halb mitgekriegt. Und ein Pastor kam noch von der Gemeinde. Meine Frau hat mich gefragt, willst du leben oder sterben? Und ich wusste auch gar nicht. War so schwach. Gesagt, auf der einen Seite will ich sterben. Aber auf der anderen Seite will ich auch leben. Ich weiß es nicht. Ich hatte nur solche Schmerzen. Ich sage, wenn ich nur mal schlafen könnte wieder. Und das war das Letzte, an was ich denken konnte. Und dann bin ich eingeschlafen. Die haben gedacht, es wäre vorbei. Und meine Frau ist nach Hause gefahren und hatte eigentlich damit gerechnet, dass es zu Ende geht. Hat sich flach auf den Boden zu Hause gelegt und gebetet. Nächsten Morgen um 5:30 klingelt es an der Tür. Sie guckt raus, sah den Pastor und hat gedacht, der bringt jetzt die Nachricht. Aber der hat gesagt, ich habe hier einen Missionar, der hat gesagt, hier ist irgendwo Not. Und er hat die ganze Nacht gebetet. Und ich wusste ja, dass dein Mann krank ist. Und ich möchte gerne mit ihm und dir ins Krankenhaus fahren, damit wir nochmal für ihn beten. Und als sie ins Krankenhaus kamen, das hat sie mir ja nachher erzählt, ich wusste ja von diesen Sachen nicht, ich bin morgens aufgewacht, 5:30, und war richtig klar, kein Fieber, keine Schmerzen, völlig gesund. War hier an diesen ganzen Kanülen, die haben wir da alle erstmal rausgezogen, hab die hängen lassen, bin unter die Dusche gegangen, hab mir geduscht, hab gedacht, jetzt ziehe ich mich an und verschwinde hier. Was soll ich? Bin gesund, brauche das nicht mehr. Und in dem Moment, als ich so unter der Dusche stand, alles so voll gedampft war, kommt die Krankenschwester rein, sieht das leere Bett, die Kanülen da noch so sich hin und her bewegen, lässt einen Schrei los. Ich hab gedacht, was ist mit der los? Läuft raus, kurze Zeit später kommen die 5 Ärzte rein, und ich stehe da unter der Dusche und dann sagen sie, ja, Herr Wendland, was ist los? Ich sage, Herr Doktor, ich bin gesund. Mir geht's gut. Ich gehe nach Hause. Der ist fast umgekippt. Der hat gesagt, nein. Sagt er, das ist meistens so. Und dann ist vorbei. Sagt er, das ist das letzte Aufbäumen. Nee, habe ich gesagt. Das ist es nicht. Ich sage, ich bin gesund. Nee, hat er gesagt, legen Sie sich ja wieder hin und wir schließen alles wieder an. Habe mich wirklich wehren müssen. Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich danke für all die Mühe, die Sie hatten in den vergangenen Tagen mit mir. Aber ich weiß, Jesus hat mich geheilt. Ich sage, das ist nun mal so. Ich sage, ich danke Ihnen für all das, was Sie getan haben. Aber ich weiß auch gestern Abend, dass sie gesagt haben, heute Nacht geht's nicht mehr. Ich sage, und heute Nacht hat Jesus eingegriffen. Ich bin gesund und ich gehe jetzt. Zeigen Sie mir die Rechnung, ich bezahle und dann haue ich ab. Da hat er die Tür abgeschlossen. Da hat er gesagt, das geht nicht, sie kippen mir um und wollte nicht, dass ich rausgehe. So, da hat er mich 8 Stunden da eingeschlossen gelassen. Und nach 8 Stunden mussten wir ganz ruhig bleiben und er hat gedacht, sein letztes Wort war, sie werden mich noch betteln, dass ich sie wieder an die Kanüle anschließe. Sag ich, mit Sicherheit nicht. Und nach 8 Stunden kam er wieder und sagt, na, Herr Wendland, wie geht's Ihnen? Ich sag, immer besser. Ich sage, es wird Zeit, dass ich hier gehen kann. Na, sagt er, gut, also dann gehen Sie. Und überall, wo ich ihn dann mal getroffen habe wieder, hat er diese Geschichte erzählt. Hat mich dann so beim Arm genommen, anderen Leuten, und hat gesagt, das muss ich Ihnen erzählen. Also dieser Mann. Und dann hat er alles erzählt, welche Krankheiten ich hatte und was er probiert hat. Und 50 Butteln von diesen ganzen Kanülen-Sachen hat er mir reingetan. Nichts hat geholfen, sagt er. Er war am Ende seines Lateins. Und er hat dann Lufthansa angerufen, dass sie mich ausfliegen nach Europa. Die haben es nicht mehr gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen ja keinen Toten an Bord haben. Und so blieb ich da. Und Gott hat eingegriffen. Und ein Ding nach dem anderen habe ich gemerkt, Mensch, wenn du dich auf die Seite Gottes stellst, ist manchmal nicht einfach, ist nicht immer easy, aber du kannst was erleben. Und als ich das erlebt habe, da wurde mein Vertrauen, mein Glaube an der Aufgabe, die mir gestellt wurde, immer besser, immer größer. Ich weiß nicht, was mich heute noch erschüttern kann. Es können immer Dinge passieren, die man menschlich noch nicht weiß. Aber ich habe großes Gottvertrauen. Ich war an einer Grenze. Ich habe ja hunderte von Erlebnissen gemacht. Ich war an einer Grenze, da hat man mich verhaftet. Ich bin ja mehrmals verhaftet worden, aber da war es ziemlich ernst. Und man hat mir alles weggenommen und man wollte mich einsperren, also richtig ins Gefängnis sperren. So, die Gefängnisse sind ja da ein bisschen anders wie bei uns hier. Keine Erholungsheime, sondern da ist richtig Knast. So, dunkles Loch, manchmal geht nur so ein Bodendeckel auf, kommst 4 Meter runter und da lebst du dann für eine Zeit, bis du wieder hochgezogen wirst. Und ich wusste, wie es da aussieht. Und da sollte ich jetzt rein. Und die suchten jetzt den Schlüssel, um in diese Tür, dieses Verlies, da aufzuschließen. Und kein Schlüssel passte. Ja, so richtige Gefängnisse, Bündel. Jeder hat probiert. Am Anfang waren sie ja noch gar nicht nervös. Haben gedacht, irgendeiner kommt schon. Passt, haben sich immer unterhalten und es ging immer noch um Verhandlungen. Und ich saß da mit einem Hauptmann, der auf mich aufpassen sollte, dass sie natürlich nicht wegrennen. Und naja, eine Stunde, zwei, drei, jedenfalls verging der ganze Nachmittag da und kein Schlüssel gefunden. Also meinen Schlüssel hatten sie schon gefunden, nur keiner passte. Und ja, konnten sich das nicht erklären. Haben das Ersatzbündel geholt, passte auch nichts. Die Leute hinter der Tür wurden schon nervös, weil die haben das ja irgendwie so mitgekriegt. Kommen auch nicht mehr raus. So, also da war irgendwie Bewegung. Und ich habe immer gebetet. Und so leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt. Da sagt der eine, also Ihnen wird das Lächeln noch da drinnen vergehen. Da habe ich so gedacht, ja, mit welchem Frieden man da sitzen kann. Ich habe gedacht, Herr, wie wird das jetzt enden? Ich wusste, Gott ist irgendwo an der Arbeit. Habe mit allen offenen Ohren und Augen aufgepasst, dachte ich, vielleicht kommt irgendeiner, wo ich eine Gelegenheit habe, hier zu verschwinden. Aber es ging. Ich wurde dann übergeben an die andere Schicht, also die nächste Wache. Und die hat dann auch aufgepasst auf mich und da war dann ein anderer Hauptmann, der war irgendwie gutmütig, hatte Vertrauen zu mir gefunden. Wie ich später hörte, war er auch Christ und ich tat ihm eigentlich leid und er wusste auch, dass sie mich zu Unrecht verhaftet hatten und ließ mich laufen. Also nicht offiziell, aber hat gesagt, er geht jetzt für 10 Minuten essen und das heißt, du hast 10 Minuten Zeit, hier dich zu verdrücken. Und die Zeit habe ich gleich genutzt, bin abgehauen. War 1,5 Jahre auf der Flucht, wurde immer wieder beobachtet, verfolgt. Es war eine unangenehme Zeit. Und ich habe immer gedacht, wann hört das endlich auf? Und eines Tages auf dem großen Markt, dem größten Markt Afrikas mit Tausenden, Zehntausenden von Geschäften und diesen Lagerhallen da, erkannte ich plötzlich diesen Oberstleutnant, der also die Hauptverantwortung für diese Verhaftung trug, der mich persönlich also verhaften ließ, und der kam direkt auf mich zu. Und da wusste ich, jetzt haben sie dich. Ich konnte nicht weghauen, weglaufen. Und indem er auf mich zukam, ja, dachte ich, seine ganzen Leute sind eh rings um ihn herum, die werden mich jetzt fassen, und ich war ganz alleine, und jetzt wirst du verschwinden. Und als er vor mir stand, da guckte er mir so in die Augen und sagte, Herr Wendland. Und da wusste ich, der weiß genau, wer ich bin. Und er sagt, Herr Wendland, Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich habe mich bekehrt. Mensch, habe ich gedacht. Vom Feind zum Freund. Und er hat mir kurz seine Geschichte erzählt, wie er Jesus gefunden hat und wie er mich gefunden hat jetzt. Und dass alles in Ordnung ist. Hat mir dann seine Karte gegeben, seine Business-Karte. Und hat gesagt, wenn Sie irgendwie nochmal Schwierigkeiten haben, der gleichen Art, dann sagen Sie einfach nur, dass Sie mich kennen und dass ich Ihre ganzen Einwanderpapiere und alles, was damit zu tun hat, dass ich derjenige bin, der verantwortlich ist. Tja, und so war es dann auch. Ich habe mich dann nochmal zweimal verhaftet, aber ich hatte ja die Karte bei mir. Die habe ich heute immer noch bei mir. Weil die wirkt. Das war der Mann, den jeder kennt. Und als sie mich wieder mal gefesselt hatten an den Stühlen und ich dann verhört werden sollte und zum Verhör kam und sie sagt, und mir alles vorgeworfen hat, mein Pass wäre gefälscht, mein Visa ist unrechtmäßig und ich bin unrechtmäßig im Land, bin Spion und so weiter. Das sind die einfachsten Anschuldigungen, damit man einen schnell ausweisen kann oder verhaften kann. Ja, habe ich meine Karte gezogen, habe gesagt, kennen Sie diesen Herrn sowieso? Das ist derjenige, der mich ins Land geholt hat. Der weiß um all die Dinge, gehen Sie mal dahin, der regelt das dann. Und als er den Namen gelesen hatte, lief er gleich zu seinem Vorgesetzten, der kam runter, hat gesagt, Wendland, das ist ein totales Missverständnis hier, was meine Leute gemacht haben. Also hat sich entschuldigt, hat seinen Mitarbeiter da noch zusammengefaltet. Und gesagt, also erzählen Sie ja nicht dem Herrn Ekbene, so hieß er, irgendwas, sagt er, da komme ich in Schwierigkeiten. Er wusste gar nicht, was er noch sagen sollte. Sagt er, haben Sie Ihre Gepäck? Ich sage mir, haben Sie wieder alles abgenommen? Und da hat er alles suchen lassen, alles zusammengebracht. Zwei Soldaten noch, die mich sicher nach Hause begleitet haben, als ich aus dem Gebäude kam. Meine Frau hat draußen gewartet, weil sie mich, das war direkt am Flughafen, erwartet hat. Und die dachte, wo bleibt er denn? Und dann, als sie mich mit den Soldaten sah, hat sie gedacht, oh Mensch, der ist schon wieder verhaftet. Nee, habe ich gesagt, die bringen uns jetzt sicher nach Hause. Das sind unsere Leibgard jetzt, ganz neu. Tja, da habe ich so gesehen, Mensch, Gott kann manche Dinge wenden. Und in dieser Zeit haben wir immer gesagt, wir wollen das tun, wozu Gott uns berufen hat. Nämlich das Evangelium zu verkünden, nicht nachzulassen. Wir sind auf Evangelisation gefahren. Und wenn ich zu entscheiden hatte, aus dem Land zu gehen, meine Familie zu verlassen oder zur Evangelisation, habe ich mich immer für die Evangelisation entschieden. Weil ich wusste, dort werden Menschen gerettet. Tausende, Hunderttausende werden ewiges Leben haben. Was zählt mein einziges Leben? Ob ich es jetzt verliere oder 20 Jahre später? Habe ich gesagt, wenn Tausende davon in den Himmel kommen oder nicht in den Himmel kommen, weil ich mein Leben retten will, war für mich klar, nein, ich gehe. Und wir standen einmal in einer sehr schwierigen Situation, in einem Bürgerkriegsland in Sierra Leone und Liberia. Wer die Situation vielleicht aus der Presse weiß, haarsträubende Dinge, die dort passieren. Und wir hatten dort eine gesegnete Evangelisation in dem einen Land und fuhren zum Osten in das andere Land. Und wir sollten einen Konvoi mit Soldaten mitbekommen, weil die Rebellen Überhand genommen haben und ganze Landstriche kontrollierten und es nicht mehr sicher war zu fahren. Und so haben wir uns 30 Soldaten zugeordnet bekommen mit schwerer Bewaffnung, die uns durch dieses Gebiet führen sollten. Und als der Tag kam, als wir losfahren wollten, da kam der General zu mir und hat gesagt, wissen Sie, Herr Wendland, die Rebellen haben das ganze Land in dieser Ecke eingenommen. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit. Wir sind dabei, unsere eigenen Kräfte abzuziehen in die andere Richtung. Wir können nicht mitkommen. sagte, wir können Sie höchsten bitten, mit uns zu gehen. Ja, ich sage, aber Sie fahren ja nach Westen, ich muss nach Osten. Ja, sagt er, so sieht's aus. Und da kam mir so ganz plötzlich die Geschichte von Jona. Und ich wusste, wenn Gott sagt, du gehst nach rechts, dann kann ich nach links gehen. Da habe ich gesagt, gut, dann gehe ich ohne sie. Dann hat er mir noch einen Brief geschrieben, so dass ich an den Stopps leichter durchkommen kann. Und dann sind wir losgefahren. Ein Stopp nach dem anderen, eine Stadt nach der anderen. Manches war sehr ruhig. Und wir haben gar nichts mitgekriegt von dem ganzen Bürgerkrieg. Von den ganzen Todesurteilen und Morden und Ausrottungen der ganzen Dörfer dort. Immer nur gefahren, bis zum Abend. Und da sind wir in eine Kaserne oder in so ein Militärcamp gekommen. Dort habe ich dann übernachtet. Und der hat gesagt, wo kommen Sie denn her? Ich habe gesagt, aus Freetown. Sagt er, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich sag, heute Morgen losgefahren. Nee, sagt er, das kann doch gar nicht sein. Und dann fing er an zu erzählen, was unterwegs passiert ist. Das eine um 10, das andere um 12, das andere um 3 Uhr. All die Städte und größeren Orte, wo wir durchgefahren sind. Immer so 2-3 Stunden, nachdem wir durch waren, haben die Rebellen die Stadt übernommen. Und manche Police Stops und Sachen, die dort waren, Dörfer, dem Erdboden gleich gemacht. Und nun waren wir mittendrin. Und dieser General da, der sagte, also ich weiß auch nicht, wir sind umzingelt, wir müssen hier irgendwie raus, morgen früh kommen wir ja mit den anderen UNO-Generälen zusammen und wir planen vielleicht mit der Luft, also über Hubschrauber, hier rauszufliegen. Da dachte er, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Entweder Sie bleiben hier, Sie kommen mit, sagt er, hier ist alles, ändert sich das stündlich. Und ich wusste, ich bin nur auf Gott angewiesen. Und da kam mir eine Stelle in den Sinn aus Matthäus 16, wo es heißt, wer versucht, sein Leben zu retten, der wird es verlieren. Aber wer es um meinetwillen, meines Namens willen bereit ist zu geben, der wird sein Leben wiederbekommen und ewiges Leben dazu. Und da wusste ich, ja Mensch, das ist es. Mein Leben brauche ich nicht retten. Der Herr ist auf unserer Seite. Und ich habe zu meinem Team gesagt, ich fahre in Osten, auch wenn die alle sagen, das geht nicht. Ich glaube, wir kommen da durch. Die Hälfte des Teams hat gesagt, wir kommen mit. Die andere Hälfte hat gesagt, es ist uns zu gefährlich. Hatten wir noch eine Stunde, mussten wir packen. Nach der einen Stunde waren die andere Hälfte auch bereit, mitzugehen. Und so sind wir gemeinsam losgefahren. Sind dann verhaftet worden unterwegs. Aber um es kurz zu machen, Gott hat andere Soldaten geschickt, hat Engel in Form von Menschen geschickt, die uns befreit haben, die uns da rausgeholfen haben und die uns sicher in das andere Land gebracht haben. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, ist schrecklich. Will ich gar nicht hier im Einzelnen sehen, aufführen. Aber ich habe gesehen, wie Gott uns da durchgebracht hat. Und im nächsten Land haben wir eine Evangelisation gehabt mit 200.000 Menschen an einem Gottesdienst. 5 Tage lang, 6 Tage lang, jeden Abend, das Feld war voll. Menschen sind zu Jesus gekommen. In einem Land, was voller Unmöglichkeiten ist, voller Krieg, voller Not, wo Menschen zur Evangelisation gekommen sind, denen man das Bein abgehackt hat, den Fuß abgehackt hat, die noch so mit triefenden Wunden hingehumpelt kamen, wo man gesagt hat, Mensch, was nehmen die auf sich, um das Wort Gottes zu hören? Welche Hoffnung haben die noch? Welche Hoffnung habe ich? Und welche Hoffnung hätten die nicht, wenn wir nicht gefahren wären? Und da wurde mir immer mehr klar, wie wichtig es ist, dass wir das Werk, was Gott uns aufgetragen hat, jedem Einzelnen von Ihnen auch, die Gabe, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie einsetzen. Das sind manchmal nur ein kleines Zahnrad. Das ist manchmal nur der Einzelne, der durchhalten muss, der weitergehen muss, der dranbleiben muss. Und dann kam alles zusammen. 5 Tage lang waren wir für alle verschollen. Ich habe mich abgemeldet in Deutschland, ich habe mich abgemeldet bei unserem Direktor. Ich habe gesagt, wir werden jetzt da durchfahren. Die haben gesagt, nein, fahr nicht, geh hinten rum. Ich habe gesagt, wenn wir die Evangelisation da halten wollen, dann schaffen wir das über den anderen Weg überhaupt nicht. Das dauert einen Monat. Aber ich glaube, wenn ihr betet und Gott auf unserer Seite ist und ich habe eine Zusicherung von Gott aus seinem Wort, dann bin ich sicher, er wird es tun. Und so sind wir da durchgekommen. Und wenn man das sieht, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Kam ein Mann, der war der größte Zauberdoktor da in der Stadt. Und er hat seine anderen Zauberer zusammengerufen und hat gesagt, diese Evangelisation müssen wir stören. Die müssen wir auseinandersprengen. Und er hat seine Riten gemacht, er hat seine Mutis gekauft und er hat seine okkulten Praktiken gemacht und er kam dann auf das Feld und wollte Bonke verfluchen, wollte die Versammlung stören und am zweiten Tag und am dritten Tag und es klappte immer nicht. Und am vierten Tag ist er selber nach vorne gekommen, weil alles, was er hatte, die größte Power, die größte Kraft, hat nichts gegen Bonke auswirken können. Er sagt, wenn er das den Fluch nach vorne geworfen hat, und ich meine, wer sich da so ein bisschen auskennt mit den Situationen der Praktiken des Zauberers, der weiß, von was ich rede, das hat nicht gearbeitet. Er sagt, das kam immer wieder zurück. Immer wieder zurück. Und er hat Angst bekommen. Er hat gesagt, das ist noch nie passiert. Und er sagt, der Mann muss mehr Power haben wie ich. Und am vierten Tag hat er sich bekehrt. Wir sind nach ihm zu Hause gefahren, haben ein Fahrzeug mitgebracht, einen LKW, haben da alles eingeladen, seine ganzen Zauberutensilien, haben die aufs Feld gefahren und haben großes Feuer gemacht. Das war einige Jahre zurück. Bis heute ist der Mann ein brennender Evangelist für Jesus. Ich habe ihn jetzt vor 3 Monaten noch wieder getroffen. Und er sagt, ich sage, bist noch dabei? Er sagt, immer noch. Sagt er, Mensch, was war wir damals, was hatten wir vor? Und auf welcher verkehrten Seite standen wir? Viele seiner Zauberleute, die er mit unter sich hatte, er war ja der Oberste da in der Stadt, sind auch auf diesen Weg gekommen, haben Jesus angenommen. Und da sehen wir, dass das Wort Gottes, tja, ich sage immer, das ist die Verfassung Gottes, das ist das Gesetz Gottes, die zählt. Die hat Gott selbst geschrieben. Die ist nicht irgendwie entstanden von so einer Zweidrittelmehrheit eines Parlaments, sondern das ist seine Aussage, die gilt noch bis heute. Und das ist das Wichtigste. Gott kennt uns und er möchte, dass wir ihn auch kennenlernen. Und ich glaube, wenn ich so unser Leben zurückschaue, manchmal bin ich sehr lange unterwegs. Einmal war ich 1 Jahr 8 Monate weg von zu Hause. Meine Kinder, meine Familie tragen mich mit. Ich könnte es nie machen, wenn meine Frau nicht dahinter steht, wenn meine Frau das nicht unterstützen würde. Unsere Kinder das unterstützen können. Aber sie sagen, tu es. Wir sehen der Friede Gottes auch in unserer Familie. Die Gemeinschaft in unserer Familie ist so gut, was ich sage, dass andere sagen, Mensch, wir kümmern uns viel mehr um unsere Familie und manchmal haben wir viel mehr Probleme. Und du bist so wenig da und es geht so gut. Und ich sehe, das ist ein Teil des Segen Gottes. Wenn er sagt, wenn wir danach trachten, das zu tun, was er will, dann tut er den Rest. Dann hält er die Familie zusammen. Dann gibt er uns Kraft. Und manchmal ist es nicht leicht. Wir werden auch angefochten. Ich werde angefochten. Gerade manchmal, wenn es zur Evangelisation geht. Einmal war ich kurz vor der Evangelisation, so 2 Wochen, 10 Tage. Und ich bin morgens aufgewacht und habe ein ganz dickes Knie gehabt. Wusste nicht, woher. So ganz plötzlich. Ich habe gedacht, naja, ist plötzlich gekommen, geht wieder. 1 Tag gewartet, 2, ging nicht. Zum Arzt gegangen, hatte gesagt, müssen wir operieren. Naja, habe ich gesagt, wie lange bin ich nicht einsatzfähig? Sagte er, na, so 4 Wochen. Sag, das geht nicht, kann ich nicht. Dann muss ich so sehen. Naja, sagt er, also Wenn wir es heute nicht machen, nächste Woche kommen sie sowieso wieder. Naja, gut. Dann habe ich gedacht, ich mache einen Termin und hoffe, dass es bis dahin weggeht. Aber es ist nicht weggegangen. Wir haben noch morgens in der Gemeinde gebetet, aber ging auf zum Operationstisch. Das war der Montag. Mittwoch sollte ich fliegen. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich da hinkomme. Aber habe gedacht, Gott wird es schon richten. Habe mich auf den Tisch gelegt und die Krankenschwester kam, wollte mir dann die Narkosespritze geben. Und habe gesagt, oh, warte mal, muss noch was fragen, den Doktor. Und dann kam der Doktor und sagte, ja, was ist denn los? Ja, ich sage, ich denke, mein Knie ist besser. Guckt er mich so an und sagt, kennt mich so ein bisschen, der Wendland, haben wieder Ideen. Wenn ich das Knie so sehe, das kann ja nicht besser sein. Ja, ich sage, ich hab's so vor einer halben Stunde, sage ich, ging das los, wurde es etwas besser. Na ja, hat das so ein bisschen untersucht und ja, hat er gesagt, also das ist manchmal so. Sag, das ist wie beim Zahnarzt. Wenn Sie da sitzen auf dem Stuhl, ist der Zahnschmerz plötzlich weg. Nee, sage ich, habe keine Angst vor der Operation. Aber ich glaube wirklich, dass da was verändert worden ist. Naja, sagt er, müssen Sie entscheiden. Also sagt er, wenn Sie nicht wollen, sagt er, machen Sie den Tisch frei, sagt er, kommt der Nächste rauf. Ne? Sagt er, ich gebe Ihnen eine Minute. Ja, sage ich, gut, dann stehe ich gleich auf. So, bin ich aufgestanden, nach Hause gegangen, wurde ein bisschen besser, aber war noch nicht doll. Und am Mittwoch ging mein Fluch. Bin ich mit Krücken zum Flughafen. Ein Ältester hat mich dahin gefahren und der hat dann nachher mal gesagt, wenn ich sagte, ich dachte, das wird nichts mit dem diesmal. Er hat meinen Koffer geschoben, ich bin mit auf den Krücken bis zum Eincheckschalter. Dann habe ich sie ihm gegeben und dachte nicht, dass sie mich gar nicht erst mitnehmen. Dann habe ich dann ohne Krücken weitergegangen und ich habe gedacht, mache ich jetzt das Richtige? Hilft Gott mir diesmal nicht? Bin losgeflogen, kam in Ghana an, war nicht besser. Und ich habe gedacht, wie soll ich morgen den LKW fahren? Aber habe gedacht, ich habe ja noch einen Tag hat Gott noch Zeit. Geschlafen, morgens zum LKW gegangen, es war nicht besser. Man, habe ich gedacht, wie kann das losgehen? Dann habe ich mich in den LKW gesetzt, den ersten Gang reingetan, so mit aller Mühe und Not gerade die Kupplung runtergekriegt. Und dann bin ich losgefahren. 6 Stunden gefahren und es wurde immer besser. Und als ich ausgestiegen bin, war ich wirklich geheilt. Mein Kollege sagte, was ist mit dir los? Ja, Gott sei die Ehre. Sagte, was ist mit dir los? Ja, ich habe gesagt, irgendwann muss es ja losgehen, sage ich. Und jetzt ist es los. Ich sage, ich hatte 6 Stunden Zeit zu sitzen und jetzt weiß Gott, jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich gesund sein. Und da habe ich mal wieder erlebt, dass es manchmal auch heißt, auch wenn wir nicht 100% fit sind, das trotzdem zu tun. Man kann auch arbeiten mit 65%, auch mit 30. Es geht nicht so gut wie mit 100. Ich bin auch lieber 100%ig fit, um das Werk Gottes zu machen. Aber wenn manchmal Leute sich beim Sonntagdienst abmelden, weil sie sagen, mir geht nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, dann tue ich mir immer schwer, das zu verstehen. Ich sage immer, wie kann man sich eigentlich abmelden? Aus dem Dienst Gottes. Dass du Kopfschmerzen hast, das glaube ich. Dass dir der Bauch wehtut, glaube ich auch. Und dass du Knieschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich, alles haben kannst. Aber dass man sich deswegen gleich abmelden muss und sagen kann, ich kann nicht. Sag ich, das kann ich nicht verstehen. Ich sage, man muss doch mal sagen können, ich gehe. Paulus haben sie gesteinigt, der war tot. Da haben sie ihn hochgeholt. Dann ist er losgelaufen. Ich sage, der war nicht völlig fit, der ist nicht total gleich gesund gewesen, aber der ist mal losgelaufen, der wusste, das wird schon wieder. Und ich denke, das, was wir tun können, das sollen wir auch tun. Und manchmal ist es, so wie Paulus das auch geschrieben hat, ist es nicht einfach. Ne? 2. Korinther 11, wenn man da mal so die ganze Liturgie runterliest. Aber man weiß, er hat gesagt, das tue ich alles, um des Evangeliums willen. Und das muss man kapiert haben. Das sage ich so, das habe ich in meinem Herzen, ist das so fest. Wir tun es um des Evangeliums willen. Nicht um irgendwo rauszustechen oder groß zu werden. Das ist nicht leicht. Ich weiß, was es heißt, mit 42 Fieber irgendwo im Busch zu sein, keine Hoffnung zu haben, dass ich weiterkomme, Schwierigkeiten zu haben, deportiert zu werden, mit der Fähre untergegangen zu sein, als Geisel irgendwo festgehalten zu werden, weil und währenddessen meine Frau zu Hause vielleicht ein Kind kriegt oder ein Kind gekriegt hat und nichts weiß, sondern nur angewiesen ist auf das Wirken Gottes in seinem Leben. Und trotzdem hat mir nie einer den Frieden nehmen können. Ein Geschäftsmann kam zu mir, mit dem saß ich im Flugzeug zusammen. Das Flugzeug schien gerade so auf dem Absturz zu sein. Wir haben unser letztes Stündlein gesprochen. Die einen fingen an zu schreien, jeder rief seinen Gott da an. Und er sagte, ja, Wendland, was machen wir jetzt? Oh, habe ich gesagt, ganz ruhig bleiben. Ich sage, ich weiß, wo ich hingehe. Und sage, Sie können sich noch entscheiden. So, und wir waren über dem Meer und der Pilot, wir wussten erst gar nicht, dass wir auf dem Absturzflug waren. Er hat nachher das dann noch fangen können, also wir sind ja nicht abgestürzt, aber es war kurz davor. Und da habe ich plötzlich gemerkt, wer hat Frieden von den Menschen im Flugzeug? Die meisten waren total daneben. Waren einige, muss ich wirklich sagen, waren einige Christen da, die haben gebetet. Die haben gesagt, Herr, wir kommen. Tja, habe ich gedacht. Habe ich gesagt, ich auch. Oh, sagt er, gut. So, und das war ein Erlebnis. Tja. Es war ein bisschen kurios, gerade weil ein Kollege, also ein Missionskollege mit dem von unserem Team zusammen, der ist gerade 3 Tage vorher abgestürzt, nämlich mit der Maschine. Und ich bin mit der Maschine runtergeflogen. Es sind ja öfter da so afrikanische Maschinen, die nicht alles so funktioniert wie bei uns hier. Und dann hörten die Düsen auf zu arbeiten und wir waren dann nur noch im Gleitflug. Und da habe ich gedacht, jetzt ist auch vorbei. Aber der Captain macht uns noch Hoffnung, dass wir im Gleitflug eventuell noch den Flughafen erreichen können. Haben wir gedacht, gut, dann warten wir mal ab. War ja ganz ruhig geworden. Turbinen waren aus. Und wir gleiteten so mit der 737 dahin. Und die haben natürlich vorne im Cockpit alles noch versucht. Irgendwann, so kurz vor der Landung, kam plötzlich Feuer aus dem einen Ding raus und das Ding startete. Dann hat er noch ein bisschen Schwung gekriegt und kam gerade auf die Landebahn, kam er runter gesegelt und dann, haben wir sicher gelandet. Und mit diesem Flugzeug ist dann mein Kollege hochgeflogen, was ich nicht wusste, und ist dann endgültig abgestürzt in die Wüste. Die sind außerhalb der Stadt geflogen und der wusste dann, ich stürze ab und ist dann noch in die Wüste geflogen und der saß auf seinem Sitz und da, wo er aufgeschlagen hat, ist die Maschine auseinandergebrochen und angeschnallt auf dem Sitz, wie er war, mit 250 Stundenkilometer in die Wüste geflogen. Hat sich nicht viel getan, kam nach kurzer Zeit wieder zu Bewusstsein, viele Tote, aber er lebte. Und er hatte mir dann eben die Geschichte erzählt. Und 3 Tage später war ich nun im Flugzeug. Und ich sagte, ja, hat der Captain denn nichts gesagt? Der hat gesagt, gar nichts. Kurz bevor wir aufgeschlagen sind, da hat er eine kurze Ansage gemacht und gesagt, fertig machen zur Notlandung, sagt er. Und da hat es schon geknallt. Und dann waren die meisten weg. Und deswegen war mir das noch so in Erinnerung. Da wird nicht Bescheid gesagt, wir notlanden, sondern wir kamen immer näher auf dem Wasser, auf dem Meer runter und da wussten wir, hier geht's jetzt zum Wassern. Aber es war nachher nur, er hat den Flughafen nicht gefunden. Die ganzen Funkgeräte und Peilgeräte, die funktionierten da nicht und nun musste er suchen, das war schon nachts und der Flughafen hatte das Licht abgeschaltet, ja, und das war so eine Insel und da war total daneben, ne? Und da ist er 1,5 Stunden gekreist, eben so auf 100 Meter Höhe über dem Wasser und hat den Flughafen nicht gefunden, mussten dann ins Nachbarland notlanden, also landen und dann sind wir wieder zurück und in der Zwischenzeit haben die dann paar Autos auf der Insel aufgetrieben, die haben sie dann an die Runway gestellt mit Licht an, so dass wir ungefähr sehen konnten, wo die Runway war und dann ist er da runtergekommen. Und es ging ganz gut. Ja. Ich will nur sagen, Gott ist gut. Und wenn wir mit Gott gehen, dann erleben wir Jesus. Und Jesus erleben heißt Ja, das ist spannend, vom ersten Tag ab. 25 Jahre bin ich mit ihm jetzt unterwegs, 25 aufregende, erlebnisreiche Jahre, die ich nicht missen möchte, weil ich gesehen habe, das, was Jesus in seinem Wort sagt, das hält er, das tut er. Und ich habe in meinem Buch geschrieben, die Apostelgeschichte des 20. Jahrhunderts, das ist wirklich so eine Fortsetzung. Was ich mir gewünscht habe, habe ich gesehen. Gott hat mein Herz erfüllt. Gott hat das Herz meiner Familie erfüllt. Und ich würde nie mehr sagen, Gott gibt es nicht. Nie mehr zurückgehen. Ich kann jeden nur ermutigen. Ich nehme junge Leute mit nach Afrika. Ich sage, Mensch, seht euch das an. Das, was ihr da investiert, an Zeit, an Geld, das ist mehr wert, als was ihr in eurem Leben überhaupt erreichen könnt. Wenn ihr nämlich da den richtigen Weg findet, und manche Menschen sind vom Todesweg, von dem Leben ohne Gott, zum Leben mit Gott gekommen, sind heute in der Gemeinde, sind heute irgendwo im Dienst und sagen, Mensch, Mann, gut, dass wir mitgegangen sind. Das hat uns unser Herz angesprochen. Da habe ich Jesus gefunden. Da habe ich wirklich meine Zeit richtig investiert. Und das kann ich auch heute Abend sagen. Wenn einer hier ist, der sagt, Mensch, ich habe zwar viel von Jesus gehört, ich kenne Jesus, ich bin ja Gläubiger, ich habe mal vom Freund oder Arbeitskollegen über ihn gehört, mich hat vielleicht heute einer das erste Mal hierher gebracht, ich möchte mehr hören. Man kann nicht in einer Stunde alles sagen, man kann aber einem Mut machen, Interesse wecken und sagen, wenn Sie mehr möchten, Jesus will mehr geben. Jesus ist nicht einer, der etwas zurückhält, sondern Jesus gibt immer wieder. Das ist enorm. Jesus geht nie pleite. Obwohl er gerne gibt, wird er nie weniger haben, wie er braucht. Und das ist das Phänomenale. Wenn wir zu ihm kommen, werden wir nie Not haben in unserem Leben. Not, vielleicht menschliche Not. Aber wir werden einen Frieden in unserem Leben verspüren, der durch nichts zu ersetzen ist. Und wenn wir diesen Frieden noch suchen, dann kann ich sagen, heute Abend können Sie ihn finden. Heute Abend können Sie zu Jesus kommen, so wie Sie sind. Jesus hat keine Vorbedingungen, die er stellt, sondern er sagt, ich nehme dich so, wie du bist. Ich nehme sie so, wie sie gerade sind. Und Jesus möchte ihr Herz haben, ihr Leben haben. Jesus möchte ihnen begegnen. Nicht nur als Gott aus irgendwelchen Filmen, sondern als der lebendige Gott, der ein Leben verändert, der mein Leben verändert hat, der das Leben vieler Menschen verändert.